Yo, gonna teach you something neat from the ear to the nose down to the throat. We're here to teach, ready to promote. Learning is our mission and we won't stop. Spreading knowledge from the bottom to the top.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 39 von Hals über Kopf, dem Podcast über alle Themen der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und Kopf-Halschirurgie. Mein Name ist Tobias Albrecht und wie immer sitzt bei mir Stefan Wolpert.
Ja, und mir ist es eine ganz besonders große Freude, dass mein Bruder Fabian Wolpert heute bei uns ist, der allerdings nur per Telefon zugeschaltet werden konnte. Und das wird das zweite Mal, dass wir jemanden remote dabei haben und ich freue mich besonders, dass es du bist, Fabian. Hallo.
Ja, hallo ihr zwei. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, Fabian, du bist ja Neurologe und hast den Großteil deiner Schaffenszeit, was auch ganz spannend ist, nicht in Deutschland verbracht, sondern an der Uniklinik Zürich. Und hast da auch schon Schlafmedizin gemacht. Und jetzt back in Germany ist vielleicht auch mal ganz interessant, vielleicht am Anfang, gibt es denn da Unterschiede in der Versorgung Deutschland, Schweiz, gerade was die Schlafmedizin angeht?
Ja, also das ist ganz interessant. Ich habe da so ein bisschen einen, fokussierten Blick drauf, weil als ich in Zürich an der Uni war, da hatten wir ein spezielles neurologisches Schlaflabor und im Unispital zusätzlich noch ein pneumologisches Schlaflabor. Das bedeutet, ich habe mich dort vor allem mit speziellen neurologischen Fragestellungen in erster Linie befasst und war nachher erstaunt, wie wenig das eigentlich dann nachher in der Praxis vorkommt. Und letzten Endes, wenn ich jetzt aber mal so grundsätzlich von den Regularien ausgehe, ist es auch so, dass die Ausbildung in der Deutschen Gesellschaft für Schlafmedizin und der Schweizerischen Gesellschaft jeweils anerkannt werden. Also das Grundprinzip ist relativ ähnlich eigentlich. Es ist nur so, dass das Behandlungsspektrum jetzt halt sehr viel breiter gefasst ist, früher vor allem auf neurologische Fragestellungen konzentriert.
Und hast du dann Einblick, was die Versorgungsstruktur in der Schweiz angeht? Ich meine, du bist ja jetzt schon ein bisschen weg, aber in Deutschland ist es ja sehr viel ambulante oder niedergelassene schlafmedizinische Zentren. Natürlich haben wir hier in Tübingen auch eins an der Uni, aber das ist eher nicht so universitätsbezogen. Wie ist das in der Schweiz?
Ja, da ist es tatsächlich so, dass man diese Polygraphien auch durchführt, aber es ist auf jeden Fall nicht so verbreitet und vor allem ist es auch nicht so, dass in der Breite zum Beispiel Hausärzte oder Fachärzte, die jetzt nicht primär auch Schlaflabore betreuen können, diese Polygraphien durchführen. Also ich würde schätzen, dass der Erstkontakt vom Hausarzt eigentlich dann direkt zum Facharzt geht. Also dass jetzt ein Hausarzt eine Polygraphie durchführt, wäre mir nicht bekannt, aber vielleicht hat sich das in den letzten Jahren auch geändert. Tatsächlich gibt es, würde ich schätzen, auch eine relativ hohe Dichte an Schlaflaboren, gemessen an der Dichte in Deutschland.
Fabian, Stefan ist natürlich direkt mitten ins Thema gesprungen. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Also spätestens jetzt haben, glaube ich, alle Hörenden mitbekommen, es geht heute auch nochmal um die Schlafmedizin. Und du bist Neurologe und hast dich als Neurologe eben mit dem Thema Schlafmedizin beschäftigt. Das heißt, auch hier unser Thema heute wird die Schlafmedizin aus neurologischer Sicht sein. Eine Frage an dich. Was hat dich an der Schlafmedizin denn so fasziniert, dass du neben diesem klassischen Neurologe sein dich weiter darauf spezialisiert hast?
Ja, das ist wie so oft im Leben nicht so richtig geplant. Ich bin ursprünglich nach Zürich eigentlich aufgrund einer anderen Spezialisierung gegangen und habe da auch geforscht. Und dann ist halt so, Zürich ist, was Schlafmedizin angeht, eines der prominentesten Pflaster. Zum Beispiel erste Forschung zu dem Thema an Labortieren wurden schon in den 20er Jahren durch den berühmten Forscher Walter Hess durchgeführt. Der hat damals bei, ich glaube, Katzen durch Elektroden am Hirnstamm plötzlich einen Schlafanfall ausgelöst. Also Katzen konnten auf Knopfdruck quasi zum Schlafen gebracht werden. Und da ist ihm klar geworden, das ist ein Prozess, der vom Hirn, zumindest vom Zwischenhirn, gesteuert wird und letzten Endes die ganze Schlafforschung basiert mehr oder weniger eigentlich auf diesen Erkenntnissen. Und dann hat sich eine sehr hochklassige Forschungsstruktur im Bereich Schlaf in Zürich ausgebildet. Und das bedeutete, wenn man an so einer Klinik dann tätig ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man mit dem Schlaflabor mal in Verbindung kommt, im Rahmen von Rotationen, die stattfinden, relativ hoch. Und ich habe das von vornherein absolut spannend gefunden. Also diese Idee, man, das kennt ja jeder von uns, das Schlafen was Besonderes ist, warum fällt es dem einen leichter ein, einzuschlafen, warum schlafen Leute nicht durch, wie quälend es sein kann, wenn man nicht schlafen kann, und das Ganze wissenschaftlich zu untersuchen und genau zu vermessen und die Komplexität der Vorgänge, ich fand das total spannend. Und der Bedarf ist ja auch riesig groß. Also ich glaube, die meisten Menschen, die man so kennt, sagen, können sie gut schlafen. Ja, viele sagen, ja, es könnte besser sein, ja.
Also es klingt super spannend, und das mit den Katzen, das werde ich jetzt mal nach unserer Folge mal nachlesen.
Wir haben auch so ein paar Katzen, wo wir noch so Elektroden implantieren wollen zu Hause.
Bevor wir in wirklich die neurologischen Krankheitsbilder einsteigen, vielleicht noch eine Frage zu deinem Wechsel von der Schweiz nach Deutschland. Gibt es aus deiner Sicht Dinge im Bereich der Schlafmedizin, wo du sagen würdest, das machen die Schweizer besser? Oder umgekehrt, das ist vielleicht in Deutschland besser?
Naja, es ist wie in allen Bereichen. Es ist natürlich so, dass man das auch, es wäre unfair, den Kollegen gegenüber da jetzt so einen Vergleich zu treffen, weil natürlich in der Schweiz ganz andere Ressourcen zur Verfügung stehen. Das bedeutet, dass ein Kollege in der Schweiz wesentlich mehr Zeit hat, sich mit dem Patienten auseinanderzusetzen. Er hat auch mehr Zeit, die Ableitung wesentlich ordentlicher durchzugucken. Ich habe mir so den Schweizer Habitus versucht zu erhalten, aber im Prinzip muss man sagen, Kollegen, die wirklich große Schlaflabore haben, da stelle ich es mir schwer vor, dass sie jede Untersuchung so genau durchgucken, wie das die Schweizer Kollegen machen. Und möglicherweise ist deshalb die Auswertqualität dadurch ein bisschen angehoben, wobei ich keinen 1:1 Vergleich habe. Das ist jetzt so mein Bauchgefühl. Ich habe in der Schweiz, wie gesagt, im Schlaflabor der Uniklinik gearbeitet mehrere Jahre und habe dann später hier in Deutschland für ein Jahr in einem Schlaflabor gearbeitet. Ist von der Hardware, von den Standards, wie das durchgeführt wird, ist es eigentlich 1:1 gleich. Wie gesagt, der Zeit, aber das ist ja wahrscheinlich in eurem Fach genauso. Wenn du einfach mehr Zeit hast, den Patienten zu untersuchen, mehr Zeit hast, eine gescheite Anamnese zu machen, mehr Zeit hast für den Eingriff oder die Untersuchung, dann steigt einfach die Qualität. Aber ich denke, das Problem haben wir in allen Bereichen der Medizin in Deutschland, dass halt die Verdichtung immer stärker wird und der Druck immer größer wird, gleichzeitig die Vergütung sinkt. Also das ist, denke ich, schon etwas, was man sagen kann. Ansonsten von der Ausbildung, die deutschen Kollegen sind hervorragend ausgebildet. Zum Teil wird auch die Prüfung der Schweizer Kollegen durch deutsche Fachleute vorgenommen. Also da gibt's keinen Unterschied.
Vielleicht wegen der Auswertung noch eine top aktuelle Frage. Wir haben jetzt ja KI überall drin. Du sagst jetzt, die Auswertung ist ja noch stark manualisiert und abhängig vom Zeitfaktor und vom Untersucher. Denkst du, in 5 Jahren ist das immer noch so? Oder da läuft wie in der Radiologie, ich meine, die hier von mir schon mehrfach zitierte Kollegin aus der Radiologie, die sagt, die ganzen Bilder werden vorangeschaut und dann muss man die nochmal nachkontrollieren. Und glaubst du, das ist jetzt im EEG, aber im Speziellen hier auch in der Polysomnographie auch die Zukunft?
Naja, das ist wie immer, wenn man Daten beurteilt. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so lapidar sagen kann, aber auf gut Deutsch heißt es ja Shit in und Shit out, ja. Das Problem ist einfach, wenn man eine ideale Schlafableitung hätte mit perfektem EEG, ohne Artefakte und quasi mit konstanten Impedanzen, dann wäre das wahrscheinlich schon längst erfolgt, ja. Aber bis jetzt alle Versuche, das automatisiert zu betreiben, sind bis jetzt gescheitert. Und ich würde schätzen, dass das auch daran liegt, weil quasi so eine Art Interpolation auch stattfinden muss. Wenn wir jetzt über 1, 2, das sind ja immer so Epochen, die untersucht werden bei den Hirnströmen. Also es sind so 30 Sekunden Epochen, die durchgeschaut werden. Und da muss dann der Schlafmediziner entscheiden, welches Schlafstadium ist das? Ist das vielleicht ein Arousal oder ist vielleicht, ja, oder ist ein Artefakt, ne? Wenn man jetzt hohe Wellen sieht, kann das Verschiedenes sein. Es kann ein Tiefschlaf sein, aber unter Umständen kann auch irgendein Umgebungsartefakt sein, ja. Von daher, dann muss man sich eben das Video noch angucken. Grundsätzlich, glaube ich, kann jede Fähigkeit in dem Bereich irgendwann von der KI übernommen werden. Es wäre, glaube ich, naiv zu glauben, dass das nicht der Fall ist. Aber im Moment ist es noch nicht so, dass es da Lösungen gibt, die so weit gehen. 5 Jahre ist, glaube ich, in dem Bereich eine sehr lange Zeit. Also ich würde schätzen, ja, wahrscheinlich schon.
Wir haben uns in den letzten Folgen stark aus der HNO-Sicht der Schlafmedizin genähert und hatten auch in unserer letzten Folge eine Kinderschlafmedizinerin mit zu Gast. Und unser Hauptthema war hier, sowohl bei Kindern wie auch bei Erwachsenen das Schnarchen und obstruktive Schlafapnoe-Syndrom. Wenn ich ein neurologisch geführtes Schlaflabor anschaue, habe ich da ein anderes Patientenspektrum? Also ganz ketzerisch, warum braucht denn zusätzlich zu dem HNO-Schlaflabor noch ein neurologisches Schlaflabor?
Ja, da würde ich ketzerisch entgegenhalten. Das ist ja ein Prozess, der vom Gehirn gesteuert wird. Warum gibt es überhaupt andere als neurologische Schlaflabore, ja? Ich sag's mal so, es kommt immer vom Betrachtungswinkel an und welches Problem im Vordergrund steht. Natürlich gibt es viele Krankheiten, die gar nichts mit der Atmung zu tun haben und die doch hochrelevant sind. Also grundsätzlich zum Beispiel, wenn es um die Abgrenzung geht, Insomnien, klassische Insomnie, dann gibt es ja zum Beispiel auch die sogenannte idiopathische Hypersomnie. Das ist zum Beispiel eine Krankheit, wo man quasi unentwegt schlafen kann, quasi wo das Stoppsignal fürs Schlafen fehlt. Es gibt die ganze Bandbreite der schlafassoziierten Bewegungsstörungen. Also im weitesten Sinne die Parasomnien, die verschiedene wichtige Implikationen haben. Das andere ist natürlich der Bereich der Narkolepsie. Ich würde sagen, das sind alles keine sehr häufigen Krankheiten, aber für diese Patienten ist essentiell, dass es ein neurologisches Schlaflabor ist, weil ich glaube, es kann zwar auch ein Pneumologe oder HNO-Arzt eine Narkolepsie diagnostizieren, aber das ganze Verständnis der Krankheit und auch das Management der Krankheit ist schon doch ein wirklich neurologisches Thema. Und da sollte der Arzt auch grundsätzlich grundsätzliches Verständnis von haben. In der Praxis muss man sagen, also wie gesagt, ich war jetzt ein Jahr lang in einem Schlaflabor, was neurologisch geführt war, tätig. Und da muss man schon sagen, 90% der Fälle sind schlafassoziierte Atemstörungen.
Also die klassische OSAS, ja.
Ja, das ist einfach so. Wobei man sagen muss, mittlerweile ist es ja auch so, dass die OSAS zum Teil ohne Schlaflabor behandelt werden kann. Da sagt ja auch die aktuelle Leitlinie, wenn es ein absolut klarer Fall ist und keine Red Flags bestehen, kann man es auch ohne Schlaflabor behandeln. Und das wird auch immer mehr gemacht. Es ist zwar nicht sehr lukrativ, aber wenn ein Patient hohen Leidensdruck hat und er nicht aufs Schlaflabor warten möchte, macht man das auch mal. Und ich glaube, das wird möglicherweise das Spektrum der Schlaflabore verändern, dass vielleicht nicht jede Schlafapnoe im Schlaflabor diagnostiziert und behandelt werden muss, sondern dass eben diese Fälle vielleicht auch schon vorgängig ohne Schlaflabor behandelt werden können.
Bevor wir jetzt mal nochmal in die Schlafdiagnostik ambulant und die Zukunft der Schlaflabore einsteigen, nochmal vielleicht ein bisschen in die Neurologie gehen. Gibt es so, sagen wir mal, Krankheitsbilder, an die man auch mit verschiedenen Altersgipfeln, an die man denkt. Also Patient mit einer Schlafstörung, neurologischen Schlafstörung möglicherweise in den 70er oder 80er Jahren. Ist das jetzt klassischerweise jemand eher, der ein Restless-Legs-Syndrom hat zum Beispiel? Und jüngere Patienten, können die vielleicht eher, weiß ich nicht, eine Epilepsie haben? Also gibt es da so klassische Erkrankungen, die mit Schlafstörungen einhergehen, an die wir nicht so denken?
Also bei den Fragestellungen zum Thema Epilepsie, das kann ich vorneweg sagen, so schlafgebundene Epilepsie ist etwas, das wird in der Regel jetzt wenig im Schlaflabor durchgeführt. Es gibt zwar diese 10-20-Untersuchung, also bei der man quasi ein EEG parallel ableitet, aber ich würde sagen, das sind dann eher Patienten, die zum Monitoring in eine Epilepsieabteilung gehen. Ich glaube, Epilepsie spielt da nicht so eine große Rolle, obwohl Schlaf und Epilepsie eng miteinander verwoben sind. Also ein häufiger Anfallsauslöser ist ja der Schlaf-Wach-Übergang. Aber ich würde sagen, wenn wir jetzt mal so die Erkrankung mit Altersgipfel durchgehen, bei jüngeren Patienten absolut die Narkolepsie, die doch relativ häufig auftritt und die Dauer bis zur Diagnosestellung zum Teil 10 Jahre oder länger gehen kann. Dann das Restless-Legs-Syndrom, was nicht unbedingt nur am höheren Lebensalter auftritt, sondern auch durchaus jüngere Patienten betreffen kann. Klassisch, ja, Frauen zum Beispiel während der Schwangerschaft, wenn das Kind sozusagen das ganze Eisen für die fetale Blutbildung vereinnahmt, dann kommt es regelhaft zu einem Eisenmangel und Patientinnen bekommen dann ausgeprägte Restless-Legs-Beschwerden. Es gibt auch familiäre Restless-Legs-Syndrome, bei denen die Patienten schon im jüngeren Erwachsenenalter deutliche Restless-Legs-Beschwerden entwickeln, zum Teil auch tagsüber, wo es dann schwer abzugrenzen ist von anderen Erkrankungen, wie zum Beispiel eine Akathisie beim psychiatrischen Patienten. Das gibt's öfters. Und natürlich das gesamte Spektrum der der Müdigkeit, Fatigue. Das ist natürlich auch ein weites Feld, wobei diese Patienten gar nicht so häufig ins Schlaflabor kommen. Was tatsächlich häufig noch in dem jüngeren Alter vorkommt, sind sogenannte chronobiologische Störungen. Das ist hochinteressant, ist relativ selten. Da gibt es verschiedene Formen vom gestörten Tag-Nacht-Rhythmus. Und da gibt es zum Beispiel eine Erkrankung, die finde ich hochfaszinierend. Das ist der sogenannte Freerunner. Das sind Patienten, die haben keinen 24-Stunden-Rhythmus, sondern einen 25-Stunden-Rhythmus. Ja, das heißt, jeden Tag häufen die eine Stunde mehr an, die nicht in ihren Timeframe passt, ja, also der Außenumgebung passt nicht zur inneren Uhr. Und die häufen dann einen Tag, akkumuliert sozusagen von einer Stunde an, die nicht in ihren Zeitplan passt. Und dann brechen die nach einer Zeit völlig zusammen in den tiefen Schlaf. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Und das wird oft gar nicht unbedingt im Schlaflabor diagnostiziert, sondern da führt man eine sogenannte Aktimetrie durch. Das ist also so ein Armband, was man anzieht, was das Licht und die Bewegung aufzeichnet, und anhand dessen kriegt man schon ein relativ gutes Muster von der Schlafaktivität. Also das sind so im jüngeren Erwachsenenalter so spannende Erkrankungen, an die man vielleicht gar nicht so denkt. Und dann natürlich noch die Parasomnien, da haben wir schon drüber gesprochen. Das gibt's auch im jüngeren Alter, im Prinzip schon bei Kindern, zum Beispiel das Schlafwandeln. Oder der Pavor Nocturnus, das ist diese Nachtangst, die Kinder manchmal haben, wenn sie grundlos schreien im Schlaf und quasi dann geweckt werden müssen, bis hin zu komplexeren Formen von Schlafwandeln, in denen Patienten im Haus umherlaufen, irgendwelche Dinge anstellen. Also das ist tatsächlich im jüngeren Alter auch ein Thema.
Du hast ja schon ganz viele Diagnosen und Krankheiten genannt. Das Restless-Leg-Syndrom ist sicherlich was jeder schon mal gehört hat. Das Schlafwandeln ist auch was ganz Typisches, was man so im Volksmund auch kennt. Du hattest noch gesagt, das Schlagwort Fatigue. Könntest du vielleicht für uns und für alle unsere Zuhörenden einmal dieses Fatigue weiter erklären? Also was ist denn Fatigue? Was bedeutet Fatigue? Wie kann man es von einer Tagesschläfrigkeit vielleicht abgrenzen?
Naja, das liegt eigentlich schon in der Begriffsdefinition, ja. Also das eine ist quasi das Gefühl, sich müde und kraftlos zu fühlen, ja. Und Schläfrigkeit ist wirklich, dass jemand ungewollt einschläft, obwohl er das eigentlich nicht möchte, oder dass er vielleicht in inadäquaten Situationen einschläft. Also ich, da bei Müdigkeit oder bei Fatigue ist das ein körperliches Gefühl, was aber dann nicht in Schlaf mündet, vereinfacht gesprochen. Also man kann das wahrscheinlich noch wesentlich wissenschaftlicher formulieren, aber das wäre jetzt mal so eine gebrauchsfertige Definition. Ja, also beim einen fühlt man sich müde und beim anderen schläft man wirklich ein.
Also ich glaube, ich habe so eine Übergangsform von beidem. Aber die gebrauchsfertigen Lösungen, das ist genau, was wir hier brauchen, weil das ist ja auch das, was man dann mitnehmen kann. Siehst du solche Patienten auch bei dir dann? Ich meine, die kommen ja schon, klar, so ein klassischer OSAS, der ist ja dann auch ein bisschen tagesmüde und schläfrig. Und siehst du diese Fatigue-Patienten auch dann in so einem neurologischen Schlaflabor, sage ich mal? In, sagen wir mal, Zürich versus Deutschland?
Ja, also es ist natürlich so, unsere Universitäten werden natürlich viel mehr Daten erhoben, als eigentlich für die klinische Behandlung notwendig sind. Und jeder Patient hat quasi einen Fragebogen für Schläfrigkeit. Da gibt's eigentlich, ich weiß nicht, habt ihr vielleicht bei dem anderen Thema schon mal gemacht, wie man so ein bisschen auch die Patienten rausfischt, die wirklich, bei denen man davon ausgehen kann, dass die vermutlich ein therapierelevantes Schlafapnoe-Syndrom haben oder aber zumindest in irgendeiner Form schläfrig sind. Und da gibt's die Epworth Sleepiness Scale. Das ist also ein Katalog von mehreren Fragen, bis zu 24 Punkte und bis zu 10. Je nach Schlaflabor 10 bis 11 Punkte ist so die Grenze, ab der man sagt, das ist eine pathologische Schläfrigkeit. Und da geht es um so Fragen wie zum Beispiel, schlafen Sie nach dem Essen im Sessel ein? Können Sie sich tagsüber ins Bett legen, das Licht ausmachen, schlafen Sie dann noch ein? Sind Sie schon mal in der Öffentlichkeit eingeschlafen, zum Beispiel in Gesprächen mit anderen Personen? Also sogar pragmatisch, ne? Und dieser Test ist eigentlich sehr gut geeignet. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau die Spezifität, die es irgendwie bei 70% oder sowas, also schon relativ hoch und die Sensitivität auch ziemlich hoch. Und das andere, bei der Fatigue gibt's auch verschiedene Fragebögen. Wir haben in Zürich immer die Fatigue Severity Scale genommen. da ging es eben um so Fragen, fühlen sich oft erschöpft und solche Themen. Tatsächlich ist es so, dass Fatigue sehr häufig bei psychiatrischen Erkrankungen eine Rolle spielen. Also meine Kollegen sagten schon immer, wenn dann so ein gewisser Schwellenwert überschritten war, naja, eigentlich können wir da schon, wir machen jetzt die Diagnostik, aber wir können eigentlich schon halbgedanklich uns auf ein Konsil einstellen. In der Schweiz ist ja Psychiatrie und Neurologie sehr stark getrennt. Das heißt also so, das sind die beiden Unterschiede. Das eine ist wirklich eine harte, messbare Schläfrigkeit, die man sehr gut mit Fragebögen abfragen kann. Und auch die Fatigue ist quasi eigentlich gut durch metrische Tests abzufragen und damit kann man es ganz gut auseinanderhalten.
Ich habe eine Frage zum Restless Leg Syndrom für dich. Das hattest du ja auch genannt und das ist wahrscheinlich das bekannteste. Was wir bei uns im Schlaflabor aus HNO-Sicht sehen, sind diese periodischen Beinbewegungen im Schlaf. Es gibt einen Unterschied zwischen Restless Leg und periodischen Beinbewegungen. Wie ist da bei euch die Diagnostik? Wann sagt ihr oder wann sprecht ihr vom Restless Leg? Und du hattest vorhin schon mal angeteasert, es gibt eben diesen Eisenmangel und auch bei Schwangeren. Kannst du so ein bisschen Hintergrundwissen zum Restless Leg uns mitgeben? Also was ist die Ursache und wie wird es therapiert?
Ja, also grundsätzlich zur Pathophysiologie. Man würde ja eigentlich denken, dass so eine Beschwerdesymptomatik in den Beinen von den Beinnerven kommt, aber es kommt mitnichten aus den Basalganglien. Und ist einerseits vergesellschaftet mit einer unzureichenden dopaminergen Funktion und andererseits auch abhängig vom Eisenstoffwechsel. Und es erklärt auch, warum einerseits ein erhöhter Eisenspiegel wichtig ist und auf der anderen Seite, warum auf dopaminerge Therapien, also letzten Endes Levodopa, was auch bei Parkinson eingesetzt wird, wirksam ist. Der Unterschied zwischen den periodischen Beinbewegungen und dem Restless Legs ist im Prinzip, das Restless Legs ist eine klinische Diagnose, die also nach klaren Richtlinien geht, also vor allem nächtlich gewichteter Bewegungsdrang, Verbesserung beim Bewegung oder Umherlaufen und auch Ansprechen auf dopaminerge Therapie. Also es ist quasi eine klinische Diagnose und diese Periodic Limb Movement Disorder ist im Prinzip eine Feststellung von diesen periodischen Beinbewegungen im Schlaf. Da werden dann im Bein solche Elektroden angebracht, die diese Beinbewegungen messen können. Und diese natürlich mit einer hohen Assoziation vergesellschaftet. Also das, ich sag's mal so, in der Praxis sieht man das eigentlich nicht, dass jemand Restless Legs hat und dann gar keine periodischen Beinbewegungen. Da muss man sich genau überlegen, ob die Diagnose stimmt.
Okay, und die periodischen Beinbewegungen, gibt es da auch eine spezifische Ursache oder Therapie für oder ist es einfach nur eine?
Das ist im Prinzip vermutlich relativ identisch. Ja. Also letzten Endes ist es ja so, dass das ein pathologischer Bewegungsdrang ist, der eben durch diese Defizite ausgelöst wird. Und im Prinzip wird das ähnlich behandelt. Dazu muss man sagen, ein Periodic Limb Movement Disorder, was keine Beschwerden macht, wird auch nicht behandelt. Also man behandelt ja in erster Linie Beschwerden. Und letzten Endes habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht, ob man periodische Beinbewegung ohne Klinik quasi behandeln würde, ja.
Gut, ich würde vielleicht nochmal den Faden Stichwort Parasomnien aufnehmen wollen. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen, weil das ist so ein Überbegriff, mit dem schmeißt man dann immer so rum, aber naja, wir doofen HNO-Ärzte können das dann häufig nicht so gut auseinanderhalten.
Ja, Parasomnien, tolles Thema, sehr spannend. Habe ich in den Zürichen ein ganzes Sammelsurium von Videos immer zur Verfügung gehabt für irgendwelche Vorträge. Im Prinzip ist eine Parasomnie eine Schlafverhaltensstörung, ja. Was vereinfacht bedeutet, in einem Schlafstadium, in dem man eigentlich nichts tun sollte, stellt man komische Sachen an, die da eigentlich nicht hingehören. Im Sinne von Aktivität. Und dazu muss man unterscheiden, einerseits die sogenannte Non-REM-Parasomnie, also die Tiefschlafparasomnie, die während des Tiefschlafs oder Deltaschlafes stattfindet. Das Klassische ist hier der Pavor Nocturnus, also diese Nachtangst oder das Schlafwandeln. Typischerweise ist es so, dass wenn man sich das im Schlaflabor anschaut und quasi durch Zufall so einen Fall hat von jemandem, der an beispielsweise Schlafwandeln leidet und dann auch wirklich so eine Art Episode im Schlaflabor erlebt, da ist es dann so, dass die Patienten plötzlich die Augen öffnen, zum Beispiel aufstehen oder sich hinsetzen, im Raum umherschauen, auch mal irgendwas manipulieren an den Geräten und sowas. Und die Hirnströme, die man dabei ableitet, die zeigen absolut keine Spur von Wachheit. Also das Gehirn ist einfach im Tiefschlaf, während der Körper aktiv ist. Und das ist hochinteressant. Bei der Non-REM-Parasomnie ist es immer noch ziemlich ungenügend verstanden, wie es dazu kommen kann. Und es ist total faszinierend, das zu sehen. Und dann legen sich die Leute wieder hin und schlafen weiter. Und das ist die Non-REM-Parasomnie, die im Tiefschlaf. Und die muss man oder kann man kaum spezifisch behandeln. Das Schlimmste, was passieren kann, ist tatsächlich, dass die Leute zum Beispiel aus dem Fenster springen oder in ihren Flur gehen und die Treppe runterfallen. Also das Wichtigste ist, dass die Leute vor sich selbst geschützt werden. Also zum Beispiel haben wir dann auch Patienten gesagt, schließen Sie die Tür ab und legen Sie den Schlüssel zum Beispiel auf den Schrank, weil das kriegt das Gehirn dann in diesem Zustand nicht hin, den Schlüssel irgendwie vom Schrank zu nehmen, oder schrauben Sie die Griffe von Ihren Fenstern ab. Aber da geht es eher darum, dass den Leuten nichts passiert. Faktoren, die das begünstigen, sind vor allem Schlafmangel oder bestimmte Medikamente, wenn man die dann weglässt, oder Alkoholgenuss. Das sind so typische Situationen, die das verstärken können. Und dem entgegenüberzustellen ist die sogenannte REM-Schlafverhaltensstörung oder REM-Parasomnie. Bei der REM-Parasomnie ist es so, dass der Körper eigentlich schlafen sollte und die Träume. Wenn jemand träumt, dann wird normalerweise über einen Prozess im Hirnstamm der Körper abgeklemmt, um das mal vereinfacht zu sagen, und kann sich nicht bewegen, damit wir unsere Träume nicht ausagieren. Das ist da der Fachausdruck. Und bei der REM-Schlafverhaltensstörung ist es so, dass die entsprechenden Hirnzentren quasi nicht richtig funktionieren und diese Abschaltung des Körpers während des Traumschlafs nicht funktioniert. Und dann kommt es vor, dass Menschen im Schlaf schreien, weinen, um sich schlagen, laut rufen und sich dabei schwer verletzen. Zum Teil sogar kommt es zu Frakturen, wenn die sich dann mit der Hand voll gegen die Wand schlagen. Und nächsten Morgen machen die auf und wissen von nichts, sondern es ist dann meistens der Bettpartner, der dann sagt, so, jetzt müssen Sie mit meinem Mann mal schauen oder mit meiner Frau, da stimmt was nicht. Und das ist deshalb jetzt ziemlich in die Diskussion gekommen, weil man gemerkt hat, dass diese REM-Parasomnie oft einige Jahre der Diagnose von einer Parkinson-Erkrankung oder anderen neurodegenerativen Erkrankungen vorhergeht. Und deswegen werden diese Patienten auch immer mehr gescreent oder es wird auch mehr abgefragt. Deswegen hat das so ein bisschen an Bedeutung in der gesellschaftlichen Diskussion gewonnen.
Okay, das heißt, sind dann degenerative Prozesse dabei oder kann man daraus dann auch eine Therapie ableiten? Ich weiß nicht, wenn man jetzt mit Parkinson zum Beispiel...
Ja, es ist vor allem wichtig, also das funktioniert so, es gibt bei der REM-Parasomnie eine Struktur im Hirnstamm, der sogenannte Locus coeruleus, der über noradrenerge Neurone vor allem funktioniert, und der ist gestört. Man kann eben diese REM-Parasomnie durch bestimmte Sachen sozusagen verstärken, also zum Beispiel bestimmte Antidepressiva können die REM-Schlafverhaltensstörungen verstärken oder auch Schlafmangel. Und deswegen funktionieren zum Beispiel schlafanstoßende Antidepressiva, aber die man sonst gerne geben würde, nicht so gut. Und auch Neuroleptika wegen anderer Wirkungen, anticholinerger Wirkungen, sind auch nicht optimal. Das ist sehr schwierig. Also diesen Patienten mit REM-Schlafverhaltensstörungen kann man im Prinzip nur sehr starke Benzodiazepine geben, Clonazepam ist da zu nennen. Ich habe einen Kollegen, der ist in Köln an der Uni, der Michael Sommerauer, der sich mit dem Thema ziemlich intensiv beschäftigt, und der sagte mir kürzlich, die hätten ganz gute Erfahrungen gemacht mit Baclofen, das ist also eine Muskelrelaxanz. Aber das ist ziemlich komplex und ziemlich herausfordernd, also leider sehr schlecht nur zu behandeln, oft nicht sehr zufriedenstellend.
Jetzt hast du verschiedene Medikamente genannt. In der Situation, wo wir mit Medikamenten in Berührung kommen, geht es meistens um Einschlafstörungen oder Durchschlafstörungen, dass wir dann gefragt werden, ich möchte gerne ein Schlafmittel. Aus neurologischer Sicht, würdest du das befürworten, dass Patienten ein Schlafmittel nehmen, oder siehst du da eher kritisch? Und wenn ja, was würdest du für Ein- oder Durchschlafstörungen unseren Zuhörern empfehlen?
Also die klassischen Schlafmittel, also Benzodiazepine sollte man wirklich vermeiden. Es gibt manchmal Patienten, die das schon über Jahre nehmen. Wenn die dann schon ein gewisses Alter haben und da sehr dran hängen, ist es schwierig, das denen wieder wegzunehmen. Aber Patient, der neu eine Schlafstörung entwickelt, sollte man einfach keine Benzos geben. Die Z-Substanzen, Die sind in dem Sinne ganz gut, weil sie in der Regel keinen Sedationsüberhang machen und ganz gut vertragen werden. Aber da ist einfach das Abhängigkeitspotenzial sehr hoch.
Z-Substanzen sind Zopiclon und Zolpidem. Ist es das?
Ja, genau.
Ah ja, okay.
Genau. Entschuldigung, ja, genau. Ja. Zopiclon und Zolpidem. Es gibt jetzt noch ein anderes, das heißt Lunivir. Jetzt habe ich S-Zopiclon oder so. Ich habe jetzt den genauen Wirkstoffnamen nicht mehr präsent. Das soll ein bisschen weniger problematisch sein, aber so richtig zufriedenstellend ist es nicht, weil dann einmal eine Z-Substanzabhängigkeit wieder quasi zu entziehen, ist sehr mühsam. Wenn jemand mal den klassischen Fall hat, was weiß ich, Tod eines nahen Angehörigen, man schläft mal eine Woche schlecht und braucht einfach mal, wenn man zwei Nächte wach gelegen hat, mal was, dann ist vielleicht so eine Z-Substanz möglich, wenn der Patient da die entsprechende Selbstdisziplin zeigt. Ansonsten ist es meistens besser, schlafanstoßende Antidepressiva zu nehmen. Der Vorteil ist, dass diese Effekte, die hierfür notwendig sind, schon bei sehr geringen Dosen wirksam sind. Also gerade so die Älteren sind da gar nicht schlecht, zum Beispiel Trimipramin-Tropfen. Da reichen oft sehr geringe Dosierungen. Also ich sag mal, therapeutisch ab 50 Milligramm würde ein Psychiater sagen, ja, das ist eine Dosis, die was bringt. Manchmal reichen schon 5 bis 10 Tropfen. Ja, das heißt, das ist ganz smart eigentlich. Die sind dafür formal nicht zugelassen. Muss man mit dem Patienten anschauen, wie man das darstellt. Ansonsten natürlich alle möglichen pflanzlichen Sachen kann man auch probieren. Baldrian klassischerweise. Was jetzt neu hinzugekommen ist, ist das Medikament Daridorexant oder Covivic heißt das. Das ist ein Orexin-Rezeptor-Antagonist. Das ist ein Medikament, was vereinfacht gesprochen eine temporäre Narkolepsie auslöst. Also quasi die Neuronen, die bei der Narkolepsie zugrunde gehen, die das sogenannte Orexin oder früher nannte man es auch Hypokretin, gab 2 Forschungsgruppen, die es entdeckt haben, quasi die zugrunde gehen. Diese Rezeptoren lassen sich jetzt medikamentös seit ein paar Jahren blockieren und das funktioniert wirklich sehr gut. Vor allem ist es für die die Leute, die eine Durchschlafstörung haben, sehr, sehr gut. Es macht nicht abhängig und auch das Nebenwirkungsprofil, man kann halt Symptome bekommen, die verwandt sind zur Narkolepsie. Ich möchte da jetzt nicht im Detail drauf eingehen, weil das den Rahmen sprengt, aber das ist absolut überschaubar. Das Medikament hat einen großen Nachteil. Es ist halt sehr, sehr teuer. Ich glaube, die Therapiekosten liegen über 5 €. Das heißt, es ist ein bisschen auch konfliktträchtig dann in der Praxis. Das wollen natürlich viele Patienten dann haben. Das ist natürlich, wenn man den deutschen Zwängen der Kassenmedizin unterworfen ist, dann manchmal ein bisschen schwierig. Ich sag mal, ausgewählten Patienten, die jetzt mit konservativen Maßnahmen und ohne die anderen Therapieoptionen nicht zurechtkommen, ist das mal eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, das ist ziemlich spannend und ist auch wirklich mal ein Medikament, was jetzt nicht wie alte Medikamente quasi ganz grob an eine ganz breite, wie soll man sagen, so ein Flächenbombardement ist, sondern ist ein präziser Eingriff in die Schlafphysiologie und funktioniert auch sehr gut.
Für uns in der HNO ist es häufig, dass der Partner oder die Partnerin beschreibt, mein Ehemann, Ehefrau, Partner, wie auch immer, schläft nachts so, dass er aufhört zu atmen und das macht mir Angst oder er schnarcht ganz laut. Was für Symptome, würdest du sagen, sind so die Red Flags, dass man sagt, jetzt braucht es mal rasch eine neurologische Schlafdiagnostik. Also was ist so das Typische, was deine Patienten dir berichten?
Ich sag mal, wenn der Partner berichtet, dass derjenige längere Atemaussetzer hat, das denke ich ist auf jeden Fall eine Red Flag. Dann so typische Symptome, die oft dann so ein bisschen untergehen, zum Beispiel morgendliche Mundtrockenheit und auch Kopfschmerzen. Und was meines Erachtens sehr stark, also hier gibt es auch diesen Stop-Bang-Fragebogen, Entschuldigung, der Epworth-Fragebogen ist der, um die Schläfrigkeit festzulegen. Das ist sozusagen das wichtigste und bedeutsamste Symptom ist wirklich, dass jemand tagsüber schläfrig ist und nachts eben schnarcht und Atemaussetzer hat. Es gibt dann noch diesen Stop-Bang-Fragebogen. Das ist so ein relativ kurzer, präziser Fragebogen, der nochmal ein bisschen praktischer auf diese ganzen Umfeld Symptome eingeht, wie Atemaussetzer, wie Schnarchen, Übergewicht und solche Dinge. Das andere ist, was ich finde viel zu kurz kommt, ist, dass Schlafapnoe einer der gravierendsten kardiovaskulären Risikofaktoren ist. Ich habe nicht nur einen Patienten gehabt, der quasi in seinem Leben noch nie geraucht hat, keine familiäre Vorbelastung hat, und plötzlich Vorflimmern, Schlaganfall. Und da kommt ganz oft raus, dass die Leute ein Schlafapnoe-Syndrom haben. Und ich denke, eigentlich gerade die Hausärzte, da würde man sich wünschen, aber da bin ich auch schon immer mehr eingegangen, aber dass die ja daran denken, wenn man an kardiovaskuläre Erkrankungen denkt, dass das Schlafapnoe-Syndrom ein ganz gewichtiger Faktor ist. Der ist bestimmt gefühlt auf dem Level vom Nikotinabusus. Und dass man auch, wenn jemand zum Beispiel aus irgendeinem Grund kardiovaskulär stark abbaut, dass man darauf eingeht. Und das Problem ist halt auch, dass Leute, die schon eine schwere Schlafapnoe haben, sind da in so einem Teufelskreis. Ja, das weiß ich, ob das bis jetzt schon mal in einem der vorgängigen Podcasts thematisiert wurde, aber der Schlaf hat auch eine große Wirkung auf die Stoffwechselaktivität. Im Schlaf wird normalerweise das Hormon Leptin ausgeschüttet, welches für die Fettverbrennung sehr wichtig ist. Und auf der anderen Seite, wenn man Schlafentzug hat, wird ein anderes antagonistisches Hormon, das Ghrelin, ausgeschüttet, welches eher Hunger symbolisiert. Das haben wir bestimmt alle im Feldversuch schon mal getestet, wenn wir nachts lange unterwegs waren und dann morgens läuft man einer der gut riechenden Buden vorbei, dass man plötzlich um 5 Uhr morgens Hunger bekommt. Und das ist genau das, ne? Der Schlafentzug löst ein Hungergefühl aus. Das heißt, diese Patienten sind zu dick, sie entwickeln Schlafapnoe-Syndrom und egal, was sie machen, sie werden immer dicker. Von daher, die internistische Komorbidität, die ist ganz wichtig. Und ich denke, die sollte man auf jeden Fall, das sage ich, ein No-Brainer, bei diesen Patienten kann man immer eine Diagnostik machen, da findet man fast immer was.
Ja, dann sind wir jetzt schon beim Stichwort Diagnostik. Wir haben ja schon über die Unterschiede so ein bisschen strukturell Deutschland-Schweiz gesprochen, dass in der Schweiz sehr viel mehr Polysomnographie-Labore schon da sind und dass in Deutschland das etwas ambulanter ist. Wir haben jetzt in unserer ersten Folge schon mal so grundsätzlich angerissen, was Polygraphie und Polysomnographie ist. Gibt es da, sagen wir mal, noch spezialisierte Subuntersuchungen, die du jetzt bei neurologischen Patienten machen würdest? Das ist die eine Frage. Das andere ist, wie gehst du damit um, wenn du Patienten jetzt in ein Schlaflabor schicken willst? Gibt es da mittlerweile auch ambulante Methoden? Und ja, wo entwickelt sich das jetzt so hin?
Also, welche Diagnostik es noch gibt, da gibt es noch verschiedene Möglichkeiten, die Schläfrigkeit zu quantifizieren. Zum Beispiel, wenn man einen Patienten mit Narkolepsie hat, der typischerweise Tagesschläfrigkeit hat, da reicht jetzt dieser Fragebogen nicht aus. Da führt man einen sogenannten MSLT, Multiple Sleep Latency Test, durch. Das sind im Prinzip 4 bis 5 aneinandergereihte Polysomnographien, bei denen der Patient tagsüber sich in ein dunkles Zimmer legt und 20 Minuten Zeit hat einzuschlafen. Also der darf einfach schlafen, wenn er möchte. Und dann misst man, wie schnell er einschläft, erstens, und zweitens, ob sehr tiefe Schlafstadien, also im weitesten Sinne REM-Schlaf, bereits im Initialstadium des Schlafes auftritt. Ja? Und das ist sozusagen der Multiple Sleep Latency Test und das ist der Test, der die Schläfrigkeit, da gibt es dann Cut-Offs, die definiert sind, die Schläfrigkeit quantifiziert. Ein anderer wichtiger Test ist der MWT, der Multiple Wakefulness Test. Das ist ein Test, der vor allem bei verkehrsmedizinischen Fragen notwendig ist. Das ist genau das umgekehrte Spiel. Der Patient wird ins Bett gelegt tagsüber und darf bis zu 40 Minuten im stockdunklen Raum nicht einschlafen. Das ist, stelle ich mir absolut krass vor. Ich habe es selbst noch nie gemacht, aber so Bahnfahrer oder LKW-Fahrer, die müssen das eben machen, wenn die zum Beispiel Verdacht auf eine Schläfrigkeit haben. Das ist der MWT. Dann habe ich vorhin ja schon mal angesprochen, diese Aktigraphie, das ist also ein Test, der oft vor einer Polysomnographie durchgeführt wird, um zu prüfen, ob ein Patient möglicherweise ein Schlafverhaltens oder quasi eine schlechte Schlafhygiene hat, also quasi nicht regelmäßig ins Bett geht, spät abends noch Licht anhat oder sowas. Das ist sozusagen die Aktigraphie, das ist im Prinzip ein Bewegungsmesser mit einem Lichtsensor. Dann gibt es noch die Pupillometrie, das ist also eine Untersuchung, bei der quasi überprüft wird, wie die Pupillenreaktion ist, was auch ein Grad für die Schläfrigkeit ist. Was war die zweite Frage noch?
Polysomnographien, das ist ja klassischerweise eben so eine, naja, in einem großen Schlaflabor angesiedelt oder auch in einem kleinen. Wir haben jetzt immer wieder auch auf dem HNO-Kongress mit Leuten gesprochen, die sagen, okay, diese Schlaflabore, die werden möglicherweise mit der Zeit verschwinden, weil es jetzt auch einfach ambulante Polysomnographie-Möglichkeiten gibt oder so Alternativen, die so analog sind zu einer Polysomnographie. Das sind ein, zwei, glaube ich, Anbieter gerade sehr auf dem Markt. Die werden aber teilweise, glaube ich, nicht von der gesetzlichen Kasse bezahlt. Was ist denn deine Einschätzung dazu?
Nicht teilweise, sondern gar nicht.
Ah, okay, genau.
Also die gesetzliche Krankenkasse übernimmt ausschließlich die Polygraphie und die Polysomnographie, die klaren Richtlinien unterlegen ist, die verschiedene Kanäle, die gemessen werden müssen und Beschaffenheiten des Schlaflabors implizieren. Es gibt verschiedene Geräte. Es gibt zum Beispiel den sogenannten Watchpad. Das ist also so ein Gerät, bei dem quasi durch verschiedene Sensoren, die jetzt zum Beispiel nicht am Kopf sitzen, die Schlafstadien und die Atmung gemessen wird. Die Firma ist natürlich sehr offensiv darin, nachzuweisen, dass das Gerät ähnlich sensitiv ist wie zum Beispiel eine Polygraphie oder eine Polysomnographie. Ist aber letzten Endes für einen Patienten ein bisschen frustrierend, weil wenn bei ihm dann ein Signal gefunden wird, muss er trotzdem die reguläre Diagnostik machen. Aber es gibt manchmal Patienten, die haben mit so Nasenfühlern im Gesicht so Probleme, die sagen, nee, ich will es dann quasi mit so einem Vortest erstmal wissen. Dann gibt es auch verschiedene Polysomnographie-Geräte, die für die Heimanwendung gedacht sind. Aber das Problem ist einfach, dass natürlich auch irgendwo, das sind ja kranke Patienten, das sind ja keine Lifestyle-Untersuchung, sondern die Patienten sind krank. Und es gibt bestimmte Situationen, in denen einfach ein Arzt oder zumindest medizinisch geschultes Personal auf die Interaktion mit dem Patienten reagieren muss. Ein typisches Beispiel ist, sagen wir, ein Patient mit einem schweren Schlafapnoe-Syndrom, der zum Beispiel noch eine Lungenerkrankung hat. Oder wir haben Patienten mit einem Schlafapnoe-Syndrom, der eine schwere Herzinsuffizienz hat. Also wenn man den jetzt zu Hause unkontrolliert mit einer Überdrucktherapie behandelt, kann sich das negativ aufs Herzleistungsvolumen auswirken. Der Patient kann sogar daran versterben. Ja? Also es wird immer Anwendungen geben, bei denen man das zu Hause nicht machen kann. Oder wenn ein Patient zum Beispiel, wir sprechen ja immer über das obstruktive Schlafapnoe-Syndrom, also dass quasi die Atemwege kollabieren und keine Luft mehr durchkommt. Es gibt aber auch das zentrale Schlafapnoe-Syndrom, bei dem das Gehirn keine Signale gibt, um den Atemprozess zu starten. Und diese Patienten werden ganz anders behandelt und da werden andere Beatmungsmodi gewählt. Und das heißt, das kann man auch zum Beispiel nicht an der Heimanwendung durchführen. Also das eine ist die Diagnosestellung. Das gelingt eigentlich fast immer über die ambulante Polygraphie. Aber die Therapieeinstellung, das ist eigentlich das, worum es dann später geht, die ist in vielen Fällen nur im Schlaflabor möglich. Und dann muss man natürlich auch sagen, dass natürlich zum Beispiel, wenn jetzt irgendein Messfühler in der Nacht abgeht, merkt das der Patient natürlich nicht. Und die Fachkraft im Schlaflabor würde dann vielleicht den Sensor wieder in Gang setzen und die Messung wäre verwertbar. Und manche Patienten, da kriegen das zu Hause einfach nicht hin.
Ja, lieber Fabian, mit Blick auf die Uhr. Auch wenn ich heute ganz besonders das Gefühl habe, dass wir drei noch wirklich stundenlang hier weiterquatschen könnten, würde ich vorschlagen, wir kommen so langsam zum Ende unserer Folge.
Ja, hier, du hattest hier heute auch mit Double Trouble zu tun sozusagen. Mich hast du sowieso schon den ganzen Tag auf der Pelle. Willst du vielleicht unsere Folge nochmal zusammenfassen, Tobias?
Das versuche ich ganz gerne, ja.
Spaß.
Also wir hatten heute das Thema neurologische Schlafmedizin. Und ich glaube, wir haben recht eindrucksvoll gehört, wie viel noch mehr oder tiefer man in das Thema Schlafmedizin einsteigen kann, wenn man es aus neurologischer Sicht betrachtet. Wir haben viel mehr gehört als rein die atembezogenen Schlafstörungen. Wir haben über Ein- und Durchschlafprobleme gesprochen. Wir hatten über die Erkrankung des Restless Leg gesprochen. Narkolepsie war ein Thema. Wir hatten Parasomnien wie REM-Schlaf, Verhaltensstörungen, der nächtliche Schreck, das war Thema. Wir haben ein relativ breites Feld und doch einen wilden Ritt durch die neurologische Schlafmedizin gehabt. Auch wenn, wie du zu Beginn gesagt hast, tatsächlich 90% der Patienten, die im neurologischen Schlaflabor landen, auch in Anführungszeichen nur einen OSAS haben. Ganz spannend fand ich auch, dass eben schlafbezogene Störungen wie die REM-Schlafverhaltensstörung ein Warnsignal sein können und schon Jahre vor einer Parkinson-Erkrankung auftreten können.
Ja, super. Wie immer hast du es tipptopp zusammengefasst. Vielen Dank nochmal, lieber Fabian, dass du dabei sein konntest.
Sehr gerne.
Vielen Dank auch von meiner Seite. Und dann bleibt für mich noch zu sagen, dann war das Folge 39 von Hals über Kopf. Wir hören uns.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Vielen Dank nochmal, es hat Spaß gemacht.
Yo, let's talk about ENT. AB, let's chat. It's all about the knowledge. The doctor in the lab, talking ears, nose, throat. That's what we do. Diagnosing symptoms, keeping you all brand new. Let's talk about ENT. Come on and learn with me. All about the treatment from A to Z. From allergies to tonsils.